Die Problematik ist aber dieselbe, nämlich dass ich Hunde erlebe, die ein ganz hohes Konfliktpotenzial haben mit Abgeben, die Verlustangst haben, die eben Angst um ihre Beute haben, wo es einfach um wirklich das Abgeben an sich schon dem Hund einen Konflikt bereitet.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um Ressourcenverteidigung im Dummy-Training und auch vor allem um Ressourcenverteidigung an sich, weil, das wirst du heute noch feststellen, das kann man gar nicht so voneinander trennen. Und zu diesem Thema habe ich mir die Froni Fuchs eingeladen. Und zwar ist sie seit fast 20 Jahren Hundetrainerin und hat im Laufe der Jahre einfach zehntausende Mensch-Hund-Teams begleitet. Und ihr Schwerpunkt liegt halt in, wie sie so schön sagt, verhaltensoriginellen Hunden, Hundekommunikation, Hundesprache etc. Und sie ist auch in der Weiterbildung für Hundetrainer tätig. Und selber hat sie auch mehrere Hunde, die sie übernommen hat, die alle immer ja besondere Themen haben, wie sie es so nett sagt. Und ihr Ziel ist es einfach individuell, artgerecht und vor allem sinnvoll zu fördern, dass die halt ihre Eigenverantwortung stärken. Ja, also gerade so dieses Selbstbewusstsein und dass sie auch nicht einfach nur besser funktionieren für den Menschen, sondern dass es dem Hund auch besser geht. Ja, und dass man dadurch mehr Sicherheit im Alltag erhält. Und in diesem Interview wollte ich dir jetzt mal ein bisschen was teasern. Es ist total cool. Also wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, was der Blickkontakt sagt und wie der Blickkontakt auch abläuft. Also dass man zum Beispiel sagen kann, okay, das ist jetzt so ein typisches Ressourcenthema. Muss natürlich alles nicht immer hundertprozentig stimmen, ja. Hunde sind individuell, aber das werdet ihr dann gleich noch im Interview erfahren. Und dann hat sie auch noch mal etwas gesagt, wo ich auch gedacht habe, ja, da hast du so recht, da hast du ja so recht. Also, um herauszufinden, ist es wirklich eine Ressourcenverteidigung oder ist es was ganz anderes? Gerade im Dummy-Training haben wir ja ganz schnell so dieses, ja, das ist ja Ressourcenverteidigung. Ja, der Hund kommt mit Dummy rein und geht entweder einen anderen Hund an oder kriegt Nackenhaare oder sonst was. Und wir so, boah, Ressourcenverteidigung. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Und da hat Froni was ganz Spannendes erzählt, gleich zum Training. Da habe ich gleich gesagt, siehste, genau. Also, da könnt ihr mal hinhören. Und dann haben wir auch über die Abgabe gesprochen und übers Bringen und wie man das am besten aufbaut. Und da kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Das passt sehr gut zu unserer Jagdfieber-Philosophie. Es hat einfach super gut funktioniert, gepasst und es hat sehr viel geklickt. Erstens bei mir im Kopf, wo ich dachte, siehste, genau. Und ich hoffe, für dich ist dieses Interview auch so spannend und lehrreich, wie es für mich war. Und jetzt leite ich gleich über und viel Spaß beim Hören. Hallo Froni, schön, dass du dabei bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir heute mal über Ressourcenverteidigung reden können. Und ja, ich wollte erstmal Hallo sagen und wie geht's dir so?
Hi Susanne, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich zu dem Thema ein bisschen was erzählen darf. Mir geht's gut und ich freue mich sehr auf ein schönes Gespräch mit dir und den Zuhörern.
Ja, das wird schön. Also mal gucken, ob wir die Zuhörer mal fragen, ob sie noch Fragen haben. Dann machen wir eine zweite Edition. Ja. Ansonsten steigen wir gleich mal richtig tief ins Thema ein. Und zwar, wie sieht denn Ressourcenverteidigung im Dummy-Training aus? Oder wie würdest du sagen, okay, wie kann man denn im Dummy-Training erkennen, dass das jetzt Ressourcenverteidigung ist?
Also die Frage ist, denke ich allgemeiner, wie kann man denn überhaupt erkennen, dass es eine Ressourcenverteidigung ist? Beim Dummy-Training ist es in eurem Fall dann wahrscheinlich auf den Dummy gemünzt. Ja, Ressource kann ja sehr viel mehr sein. Da muss man tatsächlich dann auch genau schauen, ist es denn der Dummy? Ist es der Mensch? Ist es der Platz, wo der Hund ist? Weil eben die Ressource ja nicht nur auf ein Objekt sich beziehen kann, sondern auch unterschiedliche Objekte sein können. Prinzipiell ist es so, dass an was man schön erkennt, ist einmal, dass der Hund natürlich körpersprachlich sich verändert, dass er, wenn jetzt in eurem Fall, also ich sage immer in eurem Fall, weil ihr seid ja die Dummy-Spezialisten und es geht ja einfach um die Dummy-Geschichte, wenn jetzt ein Hund Ich würde es ganz gern erstmal allgemein sagen. Also prinzipiell würde man sagen, wenn ein Hund etwas als Ressource für sich beansprucht, dann wird er zuerst den Blick darauf werfen und wird dann das Gegenüber angucken und um dem mitzuteilen, das ist meine Ressource. Also das gilt mal prinzipiell so grundsätzlich. Man kann das immer beobachten, wenn ein Hund etwas wirklich für sich beansprucht, schaut er das Objekt an, sei es ein Futternapf, sei es so etwas wie ein Dummy, wenn der jetzt nicht im Maul ist natürlich, weil da kann er vielleicht auch hingucken, sieht aber komisch aus. Und dann guckt er aber das Gegenüber ganz klar an, ja, um dem auch mitzuteilen, du, das ist meins.
Ganz kurz, wechselt das? Also guckt
ja,
er
immer, genau.
Futternapf, Mensch, Mensch, Futternapf, also dass er sozusagen immer so hin und her wechselt oder starrt er so einmal auf den Futternapf?
Nein,
und einmal an den
genau.
Menschen?
Er beansprucht mit einem Blick die Ressource und dann wird der Blick abgewandelt und dann guckt er entweder eben den anderen Hund an, den Mensch an. Also es gibt ja auch jetzt gerade, wenn wir klassischerweise, wenn man einen Hund im Garten liegen hat und der hat einen Kauknochen und dann wird ein anderer Hund dazukommen, ja, dann guckt der Hund, also wenn er ihn jetzt nicht gerade im Maul hat und frisst, sondern der einfach da liegt, dann guckt er auf den Knochen und guckt den anderen Hund an. Ja, guckt auf den Knochen und guckt den anderen Hund an. Und damit signalisiert er, du, das ist mein Knochen. Ich habe da noch Anspruch drauf, auch wenn er ihn nicht unmittelbar im Maul hat. Und das ist natürlich etwas, was man eben gerade auch bei Plätzen und Decken, manchmal sind es ja auch Grashalme, manchmal sind es Bäume. Also das könnten unterschiedliche Dinge sein, was Hunde als Ressource für sich beanspruchen. Und dadurch kann man das aber eben ganz schön erkennen. Und dann als nächstes natürlich verändert der Hund sich in der Körpersprache, weil er in der Regel eben anspannt, er wird hart. Ja. Er bekommt eben dann auch einen gerichteten Blick, wenn er sich dessen sicher ist. Ja. Und da sind wir natürlich dann in dem Grundthema, welche Hunde zeigen denn vermehrt Ressourcenthematiken? Und trifft dich vielleicht gleich schon ab, aber es gehört einfach für mich auch direkt mit dazu. Denn was sehr auffällig ist, dass tatsächlich Hunde mit Unsicherheiten mehr zu Ressourcenthematiken tendieren wie sehr sichere Hunde, weil die das gar nicht nötig haben. Und eben unsichere Hunde sich über Ressourcen gerne ein gutes Gefühl verschaffen. Das ist auch diese klassische Szene, wenn jetzt eine Hundegruppe unterwegs ist und ein unsicherer Hund ganz dringend einen Stock oder Ähnliches sucht, damit er in der Gruppe auch für sich etwas, dass er auch etwas hat, dass er auch etwas besitzen kann, dass er auch etwas zu sagen hat. Sieht man auch gern, wenn, nachdem irgendwie eine Kommunikation war zwischen Hunden und einer eben aus der Kommunikation rausgegangen ist und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, keinen Stich machen konnte und der dann ganz eifrig etwas sucht, mit dem er dann darstellen kann, dass er aber schon auch für sich eben etwas beanspruchen kann oder eben, manchmal sind es dann eben auch Menschen, die Hunde dann sagen, und das ist aber übrigens mein Mensch, mit meiner Leckerli-Tasche dran, als Beispiel. So. Was war die Ausgangsfrage?
Also, du hast das schon sehr, sehr schön bezeichnet. Also, es ging darum, wie sieht Ressourcenverteidigung überhaupt aus? Ich hatte jetzt speziell zum Dummy-Training gefragt, ist ja auch Wurst in der Hinsicht, sondern was fand ich schon sehr, sehr spannend, also, dass man einfach erstmal sich überlegt, okay, ist das überhaupt Ressourcenverteidigung? Also, da muss ja auch eine Ressource da sein.
Genau.
Die er verteidigen kann. Auf der anderen Seite meintest du ja auch schon Grashalm, also, wenn ein Hund möchte, dann sucht er sich irgendeine Ressource.
Genau.
Und gerade auch das mit der Unsicherheit, das fand ich sehr, sehr sinnvoll. Also das kann ich auch aus meinem rein praktischen auch beschreiben, weil, also zum Beispiel, ich habe einen sehr, sehr sicheren Hund und ich hatte einen sehr unsicheren Hund. Und der unsichere Hund wirkte für andere Außenstehende extrem sicher.
Genau.
Und mein sicherer Hund wirkt total schüchtern und ruhig und oh, der ist aber ganz unsicher, der will aber gar, der kommt ja in gar keinen Ärger.
Ja.
Und der andere kam ständig in Ärger, weil er ja mal wie so Proll rumlief. Und im Nachhinein war es halt genau, also was ich musste ja auch lernen. Deswegen, also ich hatte damals das auch so interpretiert, dass er sozusagen so ein sicherer Hund ist, der da so durch die Gegend läuft und alle unterjochen will. Aber im Endeffekt war er jetzt mit meiner Erfahrung ein extrem unsicherer Hund, der ständig alles absichern musste, um sich sicher zu fühlen. So nach dem Motto, wenn ich alles kontrollieren kann, dann geht's mir gut, dann ist alles schön und so weiter. Aber das strahlt ja totale Unsicherheit aus. Das ist ja wie mit dem Chef. Ein Chef, der alles kontrollieren muss, ist ein unsicherer Chef, weil er sich nicht sicher ist, dass du richtig arbeitest.
Genau.
Wenn du einen Chef hast, der in Ruhe, der vertraut, der seinen Mitarbeitern vertraut, der ist viel entspannter und der sagt, okay, mach mal.
Ne? Genau.
Genau, da waren wir. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also allein das mit dem Blickkontakt und mit dem, du meintest, der Körper wird hart. Meinst du da muskelmäßig oder noch andere Sachen?
Genau, also die spannen an, die werden hart. Und jetzt kommt es eben immer, man muss immer die Situation sehen. Also hat jetzt der Hund wirklich eine Ressource schon im Maul zum Beispiel, ist es natürlich nochmal anders. Am schönsten, glaube ich, ist es eben, wenn man sich auch vor dem eigenen Auge vorstellt, nochmal der Hund, der im Garten liegt, da liegt der Kauknochen, wo er eigentlich jetzt einfach schon eine halbe Stunde dran gekaut hat, jetzt keine Lust mehr hat, aber er möchte ihn natürlich nicht freigeben. Und jetzt kommt, ist jetzt mal egal, ein Mensch oder ein Hund dazu. Und dann wird man als erstes sehen, also der Hund klassischerweise, wenn der eine halbe Stunde gekaut hat, liegt der da davor, hechelt ganz wild, weil Kauen sehr anstrengend ist. Und je weiter man sich dann nähert, also zuerst wird der Blick kommen, dann wird der Hund das Maul schließen, er wird angespannt werden, er wird langsam den Kopf und den Nacken über die Ressource schieben, er wird auch dann die Brust langsam drüber schieben oder im Stehen, er wird sich drüber stellen, er wird sich draufstellen. Das wäre dann aber eben schon, also ganz klar, ja, wenn der jetzt weiter weg liegt, dann kann es eben auch nur sein, dass er nur fokussiert. Trotzdem geht ja die Motivation, das Gewicht, alles nach vorne. Ja. Und hier ist auch der Unterschied, und das, glaube ich, ist nachher auch relevant für das Dummy-Training. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der aus dieser Situation raus den Knochen sofort packt und wegsichern möchte, dann habe ich natürlich noch mehr Indiz, dass der Hund sehr unsicher ist, ja, weil der das dann auch, also auch das nicht hält, wobei man da vorsichtig sein muss, weil da natürlich noch genetische Dispositionen mit reinfallen, genetisch und auch epigenetische Dispositionen mit reinfallen, weil es natürlich auch Hunde gibt, die sehr stark den Platz oder den Ort halten, obwohl sie es gar nicht können, aber sie können auch nicht weggehen, weil das einfach ihre Genetik auch so ein bisschen mitbringt.
Und das ist dann aber sehr explosiv. Ne?
Ja, das ist dann richtig, genau. Weil die fühlen sich extrem unwohl, sichern das dann. Und das hat man zum Beispiel auch ganz viel im Zusammenspiel mit Ressource Mensch, weil die sich einfach extrem unwohl fühlen. Aber der Mensch ist dann so eine Kombi aus Ressource und auch Sicherheit gibt. Und dann aber es eben, also das sieht man ja sehr viel, das ist ja, ich sag mal, fast von jedem Hundehalter das Problem, dass wenn dann da etwas zu nahe kommt, dass das eben eine ziemlich explosive Mischung ist, ja.
Mhm, genau. Und da fällt mir gerade so ein Dummy-Beispiel ein, wo du das gerade sagtest mit dem, also erstmal fiel mir Wartezone ein. Also da sitzt man ja so in einer Gruppe und alle auf ihren Decken oder irgendwie so und alle warten, alle sind angespannt. Manche sind doch sehr entspannt, aber meistens sind angespannt. Und wenn dann man muss auch relativ nah immer an den Hunden vorbeilaufen, weil es ist ja alles eng und so weiter. Und da kann es ja auch dann öfters mal so passieren, dass dann, also ich habe selber noch nicht erlebt, aber was weiß ich, dass einer einfach von der Decke hochgeht und sagt, hey, du bist mir zu nah oder hau ab und so weiter. Das sind diese statischen Sachen, die mir da gleich einfallen.
Ja.
Und was ich will noch nicht so richtig in die Lösung rein. Genau, gleich. Bei mir liegt es auch schon so, diese Frage liegt mir schon auf der Zunge, aber ich wollte sie noch, euch Hörer, noch ein bisschen teasern. Du hattest gesagt, auch das mit dem Behalten, weil das ist ja auch ein großes, großes Thema im Dummy-Training, die Abgabe. Also, dass der Hund sozusagen das Dummy holt und dann, also er findet es, das können sie meistens alle super. Aufnehmen ist auch meistens noch nicht das Problem, aber dann abgeben.
Ja.
So. Weil man hat das ja, das ist ja die Beute und das ist meins und so weiter. Und das ist ja schon in der Genetik, also gerade bei den Retrievern ist das ja in der Genetik sehr heftig drin, dass sie das bringen wollen, also dass sie es toll finden, abzugeben.
Ja.
Aber zum einen haben wir ja auch ganz viele Nicht-Retriever jetzt im Dummy-Training, was ich ganz, ganz toll finde, weil das einfach eine schöne Beschäftigung ist. Aber da ist so diese Frage halt so, ist das Ressourcenverteidigung oder kann es Ressourcenverteidigung sein? Das ist ja immer so ein Konglomerat. Wenn der Hund es dir eben nicht bringt, also wenn er das, was du gerade beschrieben hattest mit, er nimmt jetzt einen Dummy und dann anstatt zum Hundeführer zurückzurennen, legt er sich irgendwo hin manchmal kaut er auch drauf rum oder er legt sich einfach und guckt dich an. So, ja. Nach dem Motto, hier, holst dir doch. Hast du da eine Idee zu?
Also ich möchte nicht ausschließen, dass es da auch Hunde gibt, wo da eine Ressourcenthematik auch mit im Boot ist. Aber der größte Teil ist mit Sicherheit, hat nichts mit Ressourcenthematik zu tun, sondern hat tatsächlich was mit Konflikt im Hund zu tun, hat was mit eben Beutesicherung zu tun, hat etwas zu tun mit Konflikt an sich, mit der Abgabe, mit Verlust der Beute, mit Streit um die Beute. Also das, da ist für mich einfach die Kooperation nicht genug ausgebaut worden. Der Hund hat noch nicht, also meistens passiert das, wenn zu schnell eben zu viel verlangt wird, wenn der Spaß für den Hund und die Sicherheit für den Hund, dass er immer wieder die Beute, also ich nenne es jetzt Beute, bei euch ist es Dummy. Ich hatte heute Morgen einen Workshop mit Beute, deswegen bin ich vielleicht eher im Beutethema drin, dass der Hund eben immer wieder die Beute eher streitig gemacht wird und es nicht aufgebaut wird, dass der Hund wirklich es unbedingt abgeben will. Also wir trainieren so, dass ich sage, wenn wir jetzt in dieser Beutethematik sind, ich möchte, dass der Hund abgeben möchte und nicht ich möchte es haben. Im ersten Step.
Genau das.
Danach kann ich da ganz klar sagen, jetzt hier, sell jenes, da kann ich unendlich Sachen draufpacken, auch Gehorsam und Übungen und so weiter. Aber im Anfang wird da meistens zu schnell, die Leute haben so Angst davor, dass ihnen Dinge entgleiten. Und dadurch verwettern sie eigentlich den Hund im Vorfeld, bevor überhaupt die Motivation, der Spaß fürs Tun an sich und für die Kooperation an sich gut genug herausgearbeitet worden ist. Und wenn der Hund eine Sicherheit hat auf der Beute, eben dass er nicht immer einen Verlust hat, dann passiert das auch nicht. Weil dann habe ich, egal was ich für einen Hund habe, und wir haben da natürlich nochmal ganz andere, also es wäre schön, nur Retriever zu haben. Da haben wir nochmal andere Hunde und die alle feiern es zu bringen, wenn man es am Anfang nicht möchte.
Ja. Und also, das ist, ich möchte, also ich finde das gerade total cool, weil wir haben es nicht abgesprochen. Wir haben es nicht abgesprochen. Aber das ist echt
was. Wir kennen uns ja nur seit 20 Jahren.
Ja, genau, wir kennen uns seit 20 Jahren. Schon lange Freunde, wir haben mal nebeneinander gewohnt. Und ich finde das sehr spannend, weil ich rede mir den Mund fusselig mit, erst muss das Bringen funktionieren, dann die Abgabe. Bringt dem Hund bei, dass er bringen möchte, dass er euch hinterherläuft, euch dieses Dummy, ein Spielzeug, irgendwas in die Knie kehlt und ihr sagt, ich will's gar nicht. Und er so, doch, hier, jetzt habt das. Weil danach kannst du alles machen. Danach kannst du Vorsitz einpacken, halten, warten, was auch immer. Aber wenn du das gar nicht bekommst, dann hast du ein Problem.
Genau.
Und also das finde ich jetzt sehr cool, dass jemand von einem anderen Fach genau das Gleiche sagt. Das ist sehr schön.
Ja, aber das Grundprinzip muss ja stimmen. Und dann ist es, das ist ja immer, es ist egal, ob ich jetzt also ich habe jetzt heute Morgen, Beißkissen natürlich mit sowas gearbeitet. Ja, aber der Grundsatz ist ja der gleiche. Und der Grundsatz ist, heute Morgen, die mussten erstmal nur ihre Hunde feiern. Ja, wenn die Hunde aufgenommen haben, feiern, mitgehen, wie du sagst, rückwärts laufen, bis der Hund quasi in den Menschen dieses Ding reinschiebt und sagt, jetzt nimm's doch verdammt nochmal, ich möchte, dass du es nimmst. Und dann habe ich so, dann will nämlich der Hund abgeben. Und das ist, also egal ob wahrscheinlich dann, so wie ich das raushöre, im Dummy-Bereich wie auch im Freizeit und also im Sportbereich ist es nochmal anders, das ist nochmal an andere Faktoren geknüpft. Die Problematik ist aber dieselbe, nämlich dass ich Hunde erlebe, die ein ganz hohes Konfliktpotenzial haben mit Abgeben, die Verlustangst haben, die eben Angst um ihre Beute haben, wo es einfach um wirklich das Abgeben an sich schon dem Hund einen Konflikt bereitet. Und ich habe aktuell bin da sehr in der Thematik drin, weil ich eben im Oktober erst einen entsprechenden Hund übernommen habe, den ich da sehr stark arbeiten muss. Und für das, also der hat am Anfang alles sofort gesichert, der hätte mir das auch nicht gebracht, weil der war nur im Sichern. Ja, und jetzt schiebt er mir einfach alles in mich rein und wenn ich dann hingreife, dann freut er sich ein Wolf. Und da muss ich hinkommen und dann habe ich mal dieses prinzipielle Abgabeproblem nicht. Wie gesagt, es gibt bestimmt Hunde, wo das auch eine Ressourcenthematik ist, aber das ist ein Bruchteil, ein Minim, also 0, wahrscheinlich zu dem, dass es im Aufbau, im Anfang zu schnell, zu fordernd wurde und es nicht in der Kooperation, im Hund feiern, im Boah, du bist der Tollste, wenn du dieses Ding hast. Die dürfen sich präsentieren. Wir hatten heute Morgen, ich habe das Bild so vor meinem Auge, einen jungen Ridgeback-Rüden, der lief komplett im Imponiertraben. Der war noch, ist glaube ein knappes Jahr alt und hat sich gefeiert und Frauchen lief nebenher und hat ihn mitgefeiert. Und es war mein Bild des Tages, weil das so schön war. Der war so stolz, sie war so stolz. Und dadurch hat er erstmal so ein gutes Gefühl da reinbekommen und das wollte ihm niemand streitig machen. Und dann geht es auch, wenn man da den Punkt hat, dann geht es schnell, dass die, ah jetzt, was kommt denn jetzt als nächstes? Aber der Hund muss sagen, was kommt jetzt als nächstes? Na, die Menschen haben immer Angst davor, dass ihnen eben etwas entgleitet und wollen immer sofort überall Regeln und Kontrolle draufbringen. Und das ist gerade, was die Arbeit angeht, am Anfang deplatziert.
Und gerade auch das mit der Hand. Also es wird einem ja, ich meine, ich verstehe es auch, weil egal, wo man hingeht, es wird immer gesagt, du darfst erst mitmachen, wenn der Hund dir in die Hand abgibt. Ansonsten darfst du nicht mitmachen.
Habe ich heute Morgen auch gehört von einer Kundin.
Genau das. Ja, und das macht einen Druck. Ja, du denkst, du dann kriegst einen 8 Wochen alten Hund und sagst, okay, du musst in die Hand abgeben, sonst darf ich nicht in den Kurs. Und da ist man schon so, man ist so, man, wie wir es immer sagen, also grapschen. Ich sage mal, ihr hört auf zu grapschen. Ja, also ja. Dieses schnell noch fangen, man will es retten, aber eigentlich macht man es, dass der Hund beim nächsten Mal weniger rankommt. Ja. Und solche Geschichten. Und aber das fand ich ja sehr, sehr schön. Sehr schön. Okay, gut, das sind wir auf einer Linie. Das war immer sehr gut.
Glück gehabt.
Sehr schön.
Ja,
genau.
Aber und ich darf uns jetzt noch kurz, ganz kurz einwerfen, auch für einfach als, ich mag so Bilder im Kopf oder vorm Auge. Und wenn man jetzt zwei vertraute Hunde kennt, die mit einem Zergel, mit einem Seil, mit was auch immer zusammenspielen, vertraut, ohne dass es kippt und dass es total harmonisch ist, dann sieht man immer einen Hund, der das dem anderen wirklich hinbringt, der ihm das hinhält, der das in den Rand drückt. Ist der andere, ja, okay, ich nehme das andere Ende. Ja. Die Hunde, die schnell, die danach greifen, grapschen, ja, wie du das so schön gesagt hast, die schnell hinschnappen wollen, da passiert kein harmonisches Spiel. Also wir müssen eigentlich nur die Hunde beobachten und dann würden wir die Lösung sofort haben.
Ja, aber man hat ja diese Regeln, wie du schon sagst, diese Regeln im Kopf, wie es aussehen soll später. Und man hat immer Angst, dass man dazwischen etwas falsch macht. Ist ja auch total verständlich, wenn man nicht den ganzen Weg kennt. Also wenn dir jemand so, das sage ich auch mal, wenn du eine Theorie von jemandem hörst, wie etwas klappen soll, dann lass dir den ganzen Weg im Groben erklären. Natürlich musst du noch nicht jedes Detail wissen. Aber zumindest, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt, weil das macht das und das macht das und das macht das. Und am Ende habe ich das, was ich möchte. Weil ansonsten fängt man damit zwei Wochen an und dann denkt man, oh mein Gott, ist doch falsch. Und dann bricht es wieder ab. Und dann kommt man in so eine wunderschöne Schleife. Und der Hund wird dann ganz verunsichert. Aber lass uns jetzt mal zur Lösung kommen. Ich glaube, die Hörer sind schon ganz, ganz spannend, ganz gespannt. Und zwar, also wir hatten das jetzt, was macht man denn jetzt, wenn man sagt, okay, man hat dieses Anspannen, man hat diesen Blickkontakt, man hat das, also entweder jetzt mit Dummies oder in der Wartezone oder was kann man denn? Es gibt ja so zwei verschiedene Sachen, die ich auch oft beschreibe. Also eine Sache, die man in dem Moment machen muss, akut, weil man muss ja irgendwas tun. Man hat es gemerkt und sagt, oh, hier ist was gar nicht gut. Und dann der zweite Part ist ja, was macht man dann sozusagen, wenn man da durch ist, das Management, sage ich mal, geschafft hat und jetzt sagt, okay, ich möchte, dass es nicht nochmal passiert. Also was man dann wahrscheinlich abseits der ganzen Situation trainieren sollte.
Ja, ich denke, also für mich, weil es ist dann die Frage, was ist denn überhaupt wirklich los in dieser Situation? Weil in meinem Auge gibt es da verschiedene Szenarien, die das auslösen können. Und es ist ja einmal eben die Hunde in der Wartezone und einmal der Hund, der zurückkommt und bringt. Und jetzt ist die Frage, mein erster Step, Und das weiß ich jetzt nicht, ob ihr das so macht, aber mein erster Step wäre, dass ich Hunde gehen und bringen und kommen lasse, ohne dass sie was im Maul haben, um überhaupt mal zu gucken, ob das an sich vielleicht schon ein Thema ist. Ja. Weil es wird eben schnell dann, also es wird auch schnell Dinge benannt. Ja, der hat ein Ressourcenthematik oder so weiter. Und dann nimmt man die Ressource weg und es schaut genau gleich aus. Und dann haben wir keine Ressourcenthematik, sondern haben wir vielleicht ein anderes Thema. Dann kommt es darauf an, sind vielleicht die Hunde auch die Warten, die da schon viel Druck machen. Und vielleicht liegt es auch eher an den Hunden draußen. Und es liegt gar nicht an dem Hund, der bringt. Aber eben, dass so viel Druck ist, dass der Hund, der bringt, dem diesen Druck gar nicht standhält. Also das, denke ich, muss man sich genau angucken. Oder ist es wirklich der Hund, der bringt? Und dann natürlich muss ich erstmal gucken, muss ich ihm Sicherheit geben, muss eventuell erstmal die Wartezone größer gestalten, muss ihm mehr Raum geben, dass er merkt, okay, da passiert wirklich nichts. Und dann sollte natürlich auch nichts passieren. Also wenn dann, ups, jetzt ist mir gerade einer, oh, da ist der doch hingedonnert. Und dann muss man ja auch sagen, naja, dann hat ja der Hund nicht ohne Grund so eine Haltung, weil er hat ja seine Erfahrungen gemacht. Das heißt nicht, dass man das nicht wieder retourarbeiten könnte, aber es ist natürlich, man muss dann Verständnis für den Hund auch zeigen, dass er sich dann dementsprechend verhält. Das heißt, ich muss A, einmal die Hunde kontrollieren, die außen warten. Wie warten die denn? Ja. Und kann ich eventuell da am Anfang auch das vielleicht ein bisschen entschärfen über die Position, wie die warten? Für den Hund, der reinkommt. Dann ist die nächste Frage, kann ich eben mehr Raum machen für den Hund, der reinkommt? Und kann das dann sukzessive, wenn er Sicherheit in der Situation hat, kleiner machen? Kann die Hunde dann von der Position her wieder ausrichten? Also das wären alles so Faktoren, die man natürlich, und da muss man schauen, wie schlimm ist es, wie arg ist es, was ist es für ein Hund, wie ist er in seinen Anlagen, wie ist er in seinem Selbstbewusstsein? Hat er prinzipiell eben mit dem Abgeben an sich ein Thema? Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher hatten. Oder sind es wirklich die anderen Hunde? Oder ist es der eigene Mensch? Oder. Also das muss man eben einmal sich angucken und dementsprechend dann eben erstmal wieder ein paar Schritte zurückgehen. In der Situation, wo es ist, muss man natürlich einfach kurz Management machen. Ja, das heißt, damit es nicht knallt, damit es auch nicht doof wird, weil wenn es nachher knallt, dann habe ich natürlich noch viel mehr kaputt gemacht. Weil dann ist die Erfahrung, okay, es knallt jetzt, es gibt da Twists zwischen den Hunden, dann kann man auch eventuell eben die Hunde, die in der Wartezone sind, auch schon damit ja vorbelasten, dass die dann auch eine Erwartungshaltung auf das haben, wenn ein Hund reinkommt. Mhm. Dann weitergehend auch, wie hoch sind denn die in ihrer Erwartungshaltung überhaupt? Und auch das ist natürlich etwas, was man schön erarbeiten kann, dass der Hund, wenn er wartet, wirklich wartet und nicht erwartet.
Ja, aber das ist ja immer diese, mit die größte Schwierigkeit, sage ich auch mal, man kann ja leider nicht sagen, entspann dich doch. Das wäre so schön.
Man kann das schon sagen.
Ja, aber sagen kann schon, das bringt nur nichts. Genau. Aber es ist halt auch genau dieses, weil man, also gerade auch im Dummy-Training, finde ich, braucht man und will man ja diese eierlegende Wollmilchsau. Also man will einen Hund, der total entspannt ist, ruhig, relaxed, locker, flockig, lose Muskeln. Und im nächsten Moment soll der wie eine Rakete abschießen und arbeiten und rennen und auch ein bisschen macho sein. Also auch sich so ein bisschen durch, also nicht gegen anderen Hunden, aber eben zum Beispiel gegenüber Gelände. Also hast du einen weichen Hund, den du in der Wartezone keine Probleme hast, weil der sagt, ja, ist alles gut. Mit dem hast du dann meistens Probleme im Gelände, weil er halt sagt, aber das Gelände, das piekt und so. Und man will auch immer dieses an, aus. Das ist auch nicht so eine Stunde warten, dann ist einmal Action, dann ist durch, sondern alle 10 Minuten sollst du für 2 Minuten an sein und dich danach sofort wieder entspannen. Ja. Und das finde ich immer schon sehr krass, wenn man sich überlegt, dass die Hunde das überhaupt können. Ja, weil wenn wir Menschen solche Erwartungshaltung haben, dann ist es ja auch meistens, weil man sieht, dass es geht. Ja. Aber das ist nicht, weil wir so toll sind, sondern weil die Hunde halt so toll sind. Ja, genau. Und dann sagt, guck mal, das funktioniert sogar mit denen. Und dann fällt man auf, wenn man in Anführungsstrichen einen normalen Hund hat.
Ja.
Der halt nicht so schnipp, schnipp, schnipp ist. Und genau, wie kam ich jetzt da drauf? Ach so, genau, was man machen kann. Also genau, also aus der Situation dann einfach anleihen und raus einfach oder irgendwas Besonderes irgendwie. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel, In der Laien arbeitet man ja so, also das heißt halt, sagen wir mal, 2-3 Teams und dein Hund ist draußen, hat den Dummy gefunden, kommt rein und fängt dann an mit entweder nach links oder nach rechts. Sollte man dem Hund dann entgegengehen? Sollte man eher weggehen? Sollte man eher die anderen wegschicken? Oder ist es total situationsabhängig? Und
also für mich wäre es, ich bin da, also das hört man sehr oft, aber für mich ist es immer eine individuelle Geschichte, weil es gäbe bestimmt Hunde, wo ich sage, geh da dazu, weil der macht das ja nur, weil Angriff die beste Verteidigung ist. Der ist extrem unsicher, macht deswegen so dicke Backen. Dem hilft es, wenn du ihm entgegenkommst. Dann gibt's einen Hund, der aber, wenn du ihm entgegenkommst, eher dann umkippen könnte und dann könnte es richtig doof werden. Das heißt, da sollte man seinen Hund schon kennen. Gehe ich zügiger nach hinten raus, schau, dass er schön dann mir den Dummy bringen will, ja, weil er keinen Konflikt mit mir und der Abgabe hat, dann kann ich ja nach hinten rausgehen. Er kann dann schön flüssig durchlaufen und ich verstärke nichts. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der da schon fast, also der eben dann sich die Sicherheit in den Dummy, also in das Halten und das Präsentieren und das Abwehrverhalten den anderen Hunden gegenüber, wenn ich da hingehe, dann kann es eben sein, der eskaliert vollkommen, weil er dann sagt, siehste, ist meiner, jetzt ihr alle, hier weg. Dann kann das kontraproduktiv sein oder aber eben, es kann produktiv sein, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verhaspelt, der unsicher ist, da waren wir nämlich eigentlich, der unsichere Hund, der dann da zwar schon ganz dicke Backen macht, aber innerlich total in sich rein stirbt schon. Und wenn ich jetzt dem sage, jetzt aufkommen, hier zurück, das geht schon, das geht schon, dann mache ich den halt kaputt und dem komme ich dann lieber entgegen und sage, ja, super, gut gemacht. Schau mal, mega und ich bin da und fange ihn auf, auch mental und sage, hey, super, gut. Ja, und kann natürlich, also da wäre es schon auch schön, wenn eben die draußen sind, da dann auch reagieren würden und sensibel genug sind. Also was ich halt auch immer erlebe, sind, dass die Hundehalter, denen ihr Hund ja vermeintlich gerade nichts macht, ja, wieso, meiner sitzt da ja nur. Naja, aber wenn ich doch sehe, dass der andere gerade so ein Thema ist, dann kann ich, also es ist ja meistens, wir reden hier nicht über irgendeine Turniersituation oder über irgendein Event oder so, sondern wir reden ja über Training. Ja, dann kann ich doch einfach kurz vor meinen Hund treten, kann dem anderen Hund signalisieren, hey, alles ist schick, kann mein Hund kurz ein Stück wegdrehen, kann den Fokus wegnehmen, damit der Hund einfach durchlaufen kann. Aber das ist halt, da muss ich schon sagen, das sind, also nicht beabsichtigt, das sind die Hundehalter meist auch so ein bisschen für sich blind, weil der Fokus auf dem eigenen Hund liegt, nee, der macht alles gut. Und da auch
oder
die
man,
Empathie
man steht
für
auch so da und guckt sich die Situation an, wie so ein bisschen wie ein Unfall. So, oh, oh.
Ja, genau.
Oh, was, genau. Oh, was macht der Hund denn da? Und man ist total nicht gewahr. Also das zum Beispiel, das habe ich, also auch weil du gerade das mit dem Wegdrehen, dieses Typische, wenn du schon auf der Straße einen Hund siehst, der anfängt mit, ich muss mich jetzt aber aufregen. Und dann fange ich an, meine Hunde zu füttern. Einfach damit die weggucken. Ja. Damit ich laufe dann sozusagen und meine Hunde sehen total aus wie, oh mein Gott, ich will mich gar nicht hier einbringen. Ja. Und dann fängt der andere nämlich auch an, okay, also naja, wenn die so gut reagieren, dann muss ich mich gar nicht so aufregen. Genau. Also, dass man auch überlegt, okay, auch wenn dein Hund nicht starrt, also es gibt ja auch Hunde, die es wirklich herausfordern, sage ich mal, die gucken den anderen ja an, wie so, ey, das ist eigentlich mein du A. Und dann gibt's aber auch welche, die einfach so gucken. Die gucken sich das so an, die meinen das gar nicht so.
Ridgebacks. Ridgebacks.
Ja, genau, zum Beispiel.
Die gucken immer wie UFO und wundern sich dann, dass jeder ausrastet.
Ja genau. Das ist,
und wenn sie ausrasten, dann sagen sie, oh Gott.
Ja, genau. Das kenne ich auch. Pudel, ja, wenn die so stark sich laufen. So, ich laufe hier einfach nur so. Das ist mein normaler Gang. Und das sagt, ey, hallo?
Genau.
Hörst du mal auf, hier so rumzuaffen? Naja. Und dass man das, auch wenn man weiß, dass der eigene Hund es nicht böse meint, wenn er einfach nur guckt, dass man einfach überlegt, okay, das könnte die ganze Sache entschärfen, wenn ich kurz helfe und meinen Hund wegdrehe oder einfach auch nur ablenke. Man muss ja nicht gleich ganz raus aus der Situation, sondern man kann ja auch einfach sagen, ey, guck mal, guck mich mal an, hier, guck mal, gibt's einen Keks und so. Das reicht ja schon, man muss ja nicht gleich einen Kilometer weit weglaufen.
Und eben auch, wenn ich als Mensch einfach, ich kann ja als Mensch, weil die meisten Hunde, die dort ja auch im Dummy sind, haben in der Regel kein Problem mit Menschen. Und wenn ich dann mich als Mensch auch einfach kurz vorne hin positioniere, dann entschärft es unglaublich für den Hund. Ja, weil eben die Hunde dann weg sind. Also in der Regel wird eher das Thema die anderen Hunde sind und nicht die anderen Menschen.
Ja. Ja, dann, ich habe nur gerade gedacht, wenn so ein kleiner Mensch vor so einem großen Golden Retriever da ist der Hund nicht weg. Aber zumindest so die Frontsicht, ja, das stimmt schon. Und auch, also auch gerade dieses Reinkommen, das ist oft problematisch, weil auch die Hunde sehr nahe stehen. Also man steht, was weiß ich, einen Meter voneinander entfernt und eigentlich muss der Hund, der das Dummy bringt, schon bei dem anderen Menschen fast mit einparken. Und das ist für viele Hunde einfach total unangenehm. Deswegen sage ich auch mal, also oder was ich auf Prüfung auch erlegt habe, also wenn es jetzt auf Prüfung ist, würde ich auf jeden Fall fragen, ob das vielleicht erlaubt ist. Also vielleicht ist es jetzt nicht mehr erlaubt. Letzte Prüfung war 8 Jahre her. Dass man derjenige, der dran ist, der sozusagen den Hund empfängt, dass der kurz einen Schritt aus der Leine rausgehen darf.
Ja.
Dass der einmal kurz sagen darf, guck mal, ich bin hier, ich darf dir entgegen und dass das nicht eine Sache ist für, dass der Hund überhaupt abgab, also nach dem Motto, das ist eine große Hilfe oder so und deswegen bist du durchgefallen, weil du hast die Abgabe, sonst hätte dir der Hund ja nicht abgegeben, sondern dass das einfach eine Teamgeschichte auch ist und manche Hunde sehen dich auch nicht in so einer Leine. Die werden langsamer, weil sie kein Ziel mehr sehen. Die sagen so, wo jetzt? Und dann kommt, und dann diese Schlussfolgerung immer, der verteidigt sein Dummy. Oder dieses Beute. Also ich finde auch, das fand ich sehr spannend von dir. Du hattest ja gesagt, dass das für dich gar nicht Ressourcenverteidigung ist, sondern Beute.
Ja.
Und Beute und Ressource ist ja oft sehr, sehr eng, so nach dem Motto, also die Leute meinen sozusagen Beute, aber sagen Ressource.
Ja.
Ja. Und das ist sehr spannend, sehr spannend. Ich glaube, wir müssen ja noch, also wir sind schon sehr, sehr lange jetzt am Sprechen, deswegen muss ich, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Froni, was sind denn, also wenn du jetzt so überlegst, so die drei wichtigsten Sachen oder was du gerne hättest, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagst, okay, wenn er sich nichts merkt von dieser ganzen, von diesem ganzen Interview, welche drei Sachen fändest du am wichtigsten, dass du sagst, okay, das wäre ganz, ganz toll, wenn sich die Menschen das merken, wenn wir jetzt aus diesem Podcast rausgehen?
Zum Thema Ressource und Ressourcenthematik bei Hunden. Also zum einen, dass man ganz viel tatsächlich auf ganz anderen Ebenen erarbeiten kann, nämlich dass ich dem Hund insgesamt mehr Selbstsicherheit gebe. Kann man durch unterschiedliche Sachen machen, aber die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein, wenn ich das erarbeite, wird die andere Thematik auch weniger automatisch. Das ist so. Ja, das haben viele immer nicht auf dem Schirm, weil es natürlich auch eben nicht direkt da greift, wo das Problem ist. Aber das ist im Hundetraining leider so, dass man oftmals an anderen Stellen anfangen sollte zu arbeiten, um dann das Problem zu beheben. Also macht den Hund selbstsicher, gebt ihm gutes Gefühl. Und leider passiert ja auch ganz oft genau das Gegenteil, dass nämlich genau wenn solche Hunde eh schon unsicher sind, deswegen noch in diese Thematik reinfallen, dass sie dann noch verunsicherter werden, weil sie viel Druck bekommen, viel, sei es jetzt Strafe, Ermahnung, was auch immer, kein gutes Feedback bekommen. Also, dass man erstmal Selbstsicherheit macht, das heißt, kleiner werden in den Übungen, nochmal einen Schritt zurückgehen, das wirklich sicher aufbauen, die Motivation beibehalten, überprüfen, ob die Abgabe an sich denn ein Thema ist, den Spaß nicht daran verlieren, das wäre mir ganz wichtig. Wenn der Spaßfaktor wieder wächst, dann, ich sage immer, dann kommt alles andere so automatisch fast zugeflogen. Ja? Plötzlich funktionieren Sachen, wo man denkt, wow, wo kommt denn das jetzt her? Das habe ich so gar nie trainiert, aber ich nehme es, weil es ist so schön. Aber das passiert eigentlich erst, wenn wieder Leichtigkeit und Spaß mit reinkommt. Und dass Leichtigkeit und Spaß mit reinkommen kann, muss man einfach die Übung oder das Training in so einem Rahmen abhalten, dass es der Hund wirklich schön leisten kann, dass es ihn nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert und dass er dann wirklich für sich da auch rausläuft und sagt, er hat es toll gemacht. Da wäre schon mal einfach das ist schon mal das Wichtigste. Und dann muss man eben gucken, wenn ich jetzt wirklich Ressource habe, dann würde ich nochmal schauen, auch auf andere Stellen, habe ich denn insgesamt eventuell im Alltag auch Themen, die mir gar nicht so auffallen. Ja, also da auch nochmal den Alltag genauer durchleuchten, nochmal schauen, wann denn der Hund auch da sich vielleicht mal kurz verändert, komisch wird. Und dann eben hier ein ganz großes Thema ist einfach Verlust, ja, und dass der Verlust nicht so hoch wird, ja, sondern dass der Hund diesen Verlust gar nicht verspürt, sondern dass der Hund merkt, okay, gut, es ist nicht Verlust, es ist nur kurz abgeben und dann geht's weiter. Es ist Kooperation, es macht Spaß. Und das kann man ja tatsächlich, also wenn man jetzt wirklich, jetzt sind wir mal beim Dummy, aber wenn ich jetzt einen ressourcenthematischen Hund habe, der mit Essen sehr ressourcenthematisch ist, wenn ich wirklich Ressourcenthematik habe, bin ich der Meinung, diese bleibt immer bestehen. Ich kann daran arbeiten, ich kann die besser machen, ich kann dem Hund Sicherheit geben, ich kann ihm Vertrauen geben, ich kann das alles erarbeiten, aber ich für meinen Teil und meinen Erfahrungswert sage, wenn ich einen Hund erlebe, der wirklich, wirklich ressourcenthematisch ist, und das sind nicht so viele, aber wirklich ressourcenthematisch ist, dann bleibt das Risiko immer bestehen. Und da habe ich immer ein spezielles Auge auf solche Hunde. Und muss einfach immer im Vorfeld die Situationen anpassen. Ich muss managen im gegebenenfalls. Und ich muss einfach immer ein bisschen sensibler sein, wenn ich wirklich ressourcenthematische Hunde habe. Und ich kann das dann, ich sage jetzt mal, überarbeiten. Ich kann das trainieren, dass er Sicherheit in Abläufe bekommt. Aber die Thematik bleibt bestehen. Ja.
Und das muss man dann halt wissen. Und da muss man, das muss man im Hinterkopf behalten.
Ja.
Ja. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass, also auch jetzt zum Beispiel zum Dummy-Training sagen wir das auch immer, also, oder ich sag da, wenn du, also bei uns ist ja auch das Problem Lautstärke. Ein einziger Fieb und du bist raus. So. Deswegen sind alle vom Welpenbein an immer so, oh mein Gott, der darf nicht laut werden. So. Man ist ganz wie bei Abgabe und Fiepen, das ist so, oh mein Gott. So, man baut totalen Stress auf und wenn der Hund einmal irgendwo fiept, ist man gleich so, oh mein Gott, der wird mir alles zerschießen. Und dann sage ich auch mal, wenn du einen Hund hast, der zum Fiepen neigt, aufgrund von der Disposition, also oder einfach, weil es gibt ja welche, die kommen aus der Mama raus und fiepen. Die finden es einfach toll, die hören sich gerne. Die hören sich gern. Ja, also bellen, fiepen, jaulen, was auch immer. Auch wenn man trainiert, es ist immer da. Und es ist aber auch, also für Ressourcenverteidigung fände ich jetzt schon sehr schwieriger, weil man da ja auch Aggression oder, sag ich mal, im schlimmsten Fall auch Verwundungen hat. Also bei Fiepen ist es ja nur Fiepen und durchgefallen und man kriegt einen Hals.
Nervt nur.
Aber es ist auch, und dann in solchen Momenten finde ich immer ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt nicht diesen Knoten geplatzt Moment. Und das höre ich immer so oft, dass jetzt haben sie sich geprügelt, jetzt ist Knoten geplatzt, jetzt ist es geklärt. Oder ich habe den Hund da und da hingeschickt, der hat nicht gefiept, obwohl am Wasser ein Treiben war mit Schüssen, der Knoten ist geplatzt. Das ist ein menschliches Ding, dass wir einfach nur hoffen, das ist Prinzip Hoffnung. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Wir haben es endlich abgehakt, so, wir haben es trainiert, es ist fertig, Knoten ist geplatzt und los. Und dann sagt jemand, nein, der ist immer noch da. Ihr habt es gut gemacht, man hat es gut trainiert. Es ist weniger, man kann es besser kontrollieren. Genau. Es passiert nichts mehr sozusagen. Aber sobald man dieses Gefühl hat von wegen, okay, jetzt ist droppt es gelutscht, alles ist gut, dann poppt es nämlich wieder auf, weil man dann eben nicht mehr so, das nicht mehr so auf dem Schirm hat. Und deswegen dachte ich so, das ist genau richtig, ja.
Und was mich da noch drauf bringt, ist auch, weil das ja eben immer wieder aufkommt, wenn ein Hund ressourcenthematisch ist, habe ich dann irgendwas, ist da in der Beziehung was falsch oder möchte der hier die Weltherrschaft an sich reißen oder solche Dinge. Und auch da, und das ist mein Erfahrungswert, ja, und ich habe tatsächlich einen Hund übernommen, der eine ganz starke Ressourcenthematik hat. Und Ressourcenthematik nicht nur auf Futter, sondern auch auf andere Sachen. Und das ist also mein bester Arbeitshund, ja, der in total guter Kooperation mit mir ist, der super verlässlich ist, das ist, der eine ganz hohe Akzeptanz mir gegenüber hat. Der hat aber eine Ressourcenthematik. Es gibt Verhaltensweisen, die ich total abkopple von Beziehung, ja. Und da gehört für mich auch das Jagdverhalten dazu, weil das auch immer so ist, wenn Leute sagen, ja, der rennt weg, da musst du an deiner Bindung arbeiten. Ja. Das ist Blödsinn. Also ich habe auch einen Jagdterrier. Und warte mal.
Das sind, da denke ich mal, das
ich kann noch so eine gute Bindung haben.
Das sind faule Hundetrainer. Das sind einfach faule Hundetrainer, die dir das sagen, weil das kann man immer sagen. Und da kannst du auch nichts gegen sagen. Kannst du sagen, doch, ich habe aber eine gute Bindung. Da siehst du, er rennt ja weg.
Ja. Genau. Und das ist für mich Jagdverhalten, das ist für mich Ressourcenthematik, das sind Thematiken, die ich immer komplett auskopple, weil das für mich ganz separat steht. Ja, das muss auch ganz bitte auch unemotional betrachtet werden, auch nicht persönlich nehmen, weil damit mache ich es nicht besser. Ja, und gibt natürlich noch so Verhaltensweisen, die einfach ein Hund in sich trägt, die ich nicht persönlich nehmen darf, ja, die einfach seiner Genetik entsprechen oder seinen Erfahrungen oder auch seiner Epigenetik. Wenn man an den an Auslandstierschutzhunde denkt, dann habe ich einfach epigenetische Einflüsse, die Hunde verhalten sich anders und nicht, weil sie eine schlechte Bindung haben oder eine schlechte Beziehung haben, sondern weil sie sonst bis hierhin nicht überlebt hätten.
Ja,
das hat aber nichts mit dem Menschen an sich zu tun.
Genau. Man darf sich auch nicht immer so geißeln auf der einen Seite, aber sich auch nicht rausnehmen. Also es ist so genau dieses gute Mittelmaß, nicht so der Hund ist halt schuld, das kann ich ja nicht dafür. Aber auf der anderen Seite auch nicht der Mensch ist nur schuld. Also es ist ja auch man ist ja ein Team.
Nein.
Das sind ja zwei Lebewesen, die miteinander irgendwie agieren. Und ich meine, weil wir sind ja auch nicht ohne Fehler. Also das muss man ja auch mal sagen. Und dem einen platzt zu früh die Hutschnur und der wird total unfair.
Na, ich schon.
Ja, man wird unfair gegenüber seinem Hund, weil man einfach auch selber, ja, ich meine, wir sind ja alle nicht perfekt und wir erwarten es aber vom Hund. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss.
Natürlich.
Weil sonst reden wir noch eine Stunde. Ich merke schon, ich könnte mit dir stundenlang reden. Das ist super spannend. Aber ich muss jetzt hier mal die Böse machen und sagen nein. Ja, aber vielen, vielen Dank, Froni. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ganz spannend. Und vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Abend noch.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch schön, dass man eben sieht, auch wenn wir aus unterschiedlichen Ecken kommen, dass eins einfach ganz oben steht und das ist, wir wollen alle ein gutes Miteinander mit unseren Hunden.
Genau, genau. Ja. Was ein schöner Abschluss.
Vielen, vielen Dank und dir auch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Und das war jetzt auch schon das Interview. Ich hoffe, du hast es genauso viel Spaß dabei zuzuhören, wie ich mit ihr gesprochen habe. Und ich habe mit Froni auch nochmal abgesprochen, vielleicht machen wir nochmal was anderes zusammen, weil das war wirklich eine ganz, ganz tolles Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht und es passt einfach sehr, sehr gut. Dementsprechend wünsche ich dir erstmal was und auf der anderen Seite gibt es natürlich wieder eine Aufgabe und wenn du die haben möchtest, also eine Trainingsaufgabe für dein Dummy-Training, dann komm doch in die kostenlose Trainingsgruppe. Und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe. Und das ist unser Newsletter. Da schicke ich jeden Freitag eine E-Mail mit Infos zu Kanada, zu Dummy-Training, zu Problemen, zu Baustellen, zum Weiterkommen auch. Ja, es gibt ja nicht immer nur Baustellen, sondern manchmal möchte man auch einfach weiterkommen. Und ja, und auch zum Beispiel, wie gesagt, gibt es dort immer dann die Trainingsaufgaben per Link. Und wenn du die nicht verpassen möchtest, solltest du dich heute noch anmelden. Okay, gut, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend oder morgen, wann immer du mich hörst. Nächstes Mal geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.